Es ist wieder Hochsaison für Hochzeiten und damit auch für ganz bestimmte Bibelverse, die dabei ganz hoch im Kurs stehen. Ich lese mal so ein paar Beispiele vor. Die Liebe hört niemals auf. Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Bleibt in meiner Liebe, das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Liebe verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich glaube, ich könnte noch ganz, ganz lange so weitermachen, diese Bibelverse aufzuzählen. Nun kommt die Preisfrage. Es ist nicht ganz das Hören. Das Thema ist noch ein bisschen anders, hat damit aber zu tun. Was ist das Thema des Gottesdienstes heute?
Liebe.
Oh, richtig. Scharfsinnig. Es ist die Liebe. Ganz genau darum geht es nämlich. Und ich finde, das ist großartig, dass Liebe so viel in der Bibel vorkommt. Und dass Liebe so für unser Gottesbild so entscheidend ist, für unseren Glauben so entscheidend ist. Und dass es auch so viele Bibelverse gibt, in denen sich auch Brautpaare wiederfinden, die, dass sie Verse aussuchen können, die sie bei ihrer Hochzeit, aber vor allen Dingen auch in ihrer Ehe begleiten können. Und das sind nicht nur Brautpaare, das sind auch Konfirmanden, das sind auch Taufeltern, auch dabei sind diese Verse, diese Bibelverse ganz, ganz beliebt, wenn das Wort Liebe irgendwie vorkommt. Ich merke aber auch, so schön das ist, dass es mir doch auch ein bisschen schwer fällt. Ja, das sei es jetzt als Taufspruch, als Trauspruch, als Konfirmandenspruch. Hauptsache, es kommt das Wort Liebe vor. Liebe ist das Entscheidende. Es klingt ja auch irgendwie so schön und so romantisch, wenn die Liebe irgendwie vorkommt in dem Bibelvers. Und ich weiß, dass ich als Konfirmandin nicht anders war. Ich habe mir auch einen Bibelvers mit Liebe ausgesucht. Ich habe ihn gerade vorgelesen aus dem Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich habe es tatsächlich auch so begründet, weil ich es so schön fand, dass die Liebe das Größte ist. Und ich glaube, so geht es vielen, dass sie es einfach schön finden, dass auf die Liebe geschaut wird. Und doch frage ich mich auch immer wieder, ob dann die Menschen, die diese Verse aussuchen, ob es für die Hochzeit ist, für die Konfirmation, für die Taufe ihres Kindes, ob sie eigentlich wissen, um was für eine Liebe es da geht. Wenn die Bibel von der Liebe spricht, was mit dieser Liebe eigentlich gemeint ist. Unser Predigttext, der beginnt auch mit einem ganz, ganz bekannten und beliebten Liebe-Bibelvers. Auch ganz häufig ausgesucht, gerade bei Hochzeiten. Er lautet, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das sind Worte aus dem ersten Johannesbrief und dieser Brief von Johannes, der ist nicht lang, das sind nur 5 Kapitel und doch ist es das Buch in der Bibel, in dem am allermeisten das Wort Liebe und Lieben vorkommt. Und unser Predigttext, das sind nur 7 Verse und allein in diesen 7 Versen kommt das Wort Liebe gleich 13 Mal vor. Ich lese den Predigttext einmal vor. Er steht im 1. Johannesbrief, im 4. Kapitel, Verse 16b bis 21. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, lebt in Gottes Gegenwart und Gott ist in ihm gegenwärtig. Darin ist Gottes Liebe bei uns ans Ziel gelangt. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Christus untrennbar eins ist mit dem Vater, so sind es auch wir, schon hier in dieser Welt. Die Liebe kennt keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, ist die Liebe noch nicht an ihr Ziel gelangt. Wir können ja nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Schließlich sieht er seine Geschwister vor sich. Wenn er sie dennoch nicht liebt, kann er Gott erst recht nicht lieben, denn Gott kann er ja nicht sehen. Das ist doch das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Johannes wird auch der Apostel der Liebe genannt, der Apostel der Liebe. Es ist auch so, dass andere, auch Paulus zum Beispiel, in seinen Briefen auch immer wieder die Liebe Gottes anpreist und auch die Liebe auf ganz besondere Art und Weise schildert, wie zum Beispiel im Hohelied der Liebe im 1. Korintherbrief. Aber Johannes macht die Liebe tatsächlich zu seinem Hauptthema. In seinem Brief kreist er immer wieder um dieses Thema Liebe und beleuchtet es von ganz unterschiedlichen Seiten. Und dabei ist er ganz klar, also so wie er sich ausdrückt, ist er ganz deutlich. Gott ist die Liebe. An keiner anderen Stelle in der Bibel lesen wir das so klar. Gott ist die Liebe. Aber er ist auch in anderer Weise klar. Er schreibt auch an anderer Stelle, wer nicht liebt, bleibt im Tode. Wer nicht liebt, bleibt im Tode. Auch das ist deutlich. Das heißt, die Liebe Gottes, die hat Auswirkungen, sagt Johannes. Auswirkungen für uns Menschen, und zwar für uns Menschen, für die Menschen damals im ersten Jahrhundert nach Christus, aber auch für uns Menschen heute hier. Also die Aktualität des Johannesbriefes, die ist nicht weniger geworden in diesen 2000 Jahren. Johannes, da muss man sagen, der gehörte zu den Jüngern von Jesus, also zu den 12 Jüngern. Und der hat also Jesus leibhaftig miterlebt. Er hat gesehen, wie er die Wunder vollbracht hat. Er hat die Worte von Jesus doch aus dem Mund von Jesus tatsächlich gehört. Und er gehörte sogar zu dem engsten und vertrautesten Kreis von Jesus, zu den wichtigsten 3 Jüngern. Er war auch der bei der Verklärung Jesu dabei war, der also schon ganz früh gesehen hat, wer da eigentlich vor ihm steht, dass das der Messias ist, der Sohn Gottes. Und Johannes hat das Erlebte aufgeschrieben. Das, was er in diesen 3 Jahren mit Jesus erlebt hat. Die Wunder, die Zeichen, die er getan hat, die Worte, die er gesagt hat. Und dadurch ist das Evangelium entstanden, das Johannesevangelium. Und darüber hinaus hat er noch 3 Briefe geschrieben. Also zumindest sind uns 3 überliefert, vielleicht waren es auch noch deutlich mehr. Aber 3 Briefe gibt es in unserer Bibel, die uns überliefert wurden. Und ich habe nochmal nachgelesen, es ist unklar, was er zuerst geschrieben hat. Ob es das Evangelium war oder diese Briefe, das ist nicht ganz klar eindeutig. Auf jeden Fall war es schon eine ganze Weile nach dem Tod von Jesus. Und dass Johannes wohl schon sehr, sehr alt gewesen sein muss. Und Johannes war es wohl auch, der als längstes, von den Jüngern als längstes gelebt hat. Also alle anderen Augenzeugen, alle anderen Zeitzeugen von Jesus, die waren schon verstorben. Johannes war noch im Leben, er war einer der Letzten. Und der erste Brief, der jetzt von Johannes überliefert wurde, ist eine Art Predigt, kann man sagen. Eine Predigt, die von der Liebe handelt. Und so schauen wir uns mal an, was der Apostel der Liebe jetzt über die Liebe schreibt. Er beginnt mit diesem bekannten Vers, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist die Liebe. Damit startet unser Predigttext. Also Johannes betont das als grundlegende und als einzigartige Wahrheit, auf der alles andere basiert. Gott ist die Liebe. Und von dieser Liebe geht alles andere aus. Und in den Versen vorher, die nicht mehr zum Predigttext gehören, schreibt Johannes auch schon zum Thema Liebe. Also im ganzen Brief eigentlich, aber vorher noch ganz intensiv und beleuchtet dieses Thema von unterschiedlichen Seiten. Ich lese mal ein paar Verse davon noch vor. Johannes schreibt, wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Ihr Lieben, wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber wenn wir einander lieben, ist Gott in uns gegenwärtig. Dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Wenn wir das lesen, dann wird eins immer wieder deutlich, die Liebe Gottes und die Liebe zu Gott und die Liebe zu unseren Mitmenschen, die gehören zusammen, untrennbar. Johannes sagt, das eine ist nicht ohne das andere zu denken. Es gehört, diese Liebe gehört zusammen. Und auch in unserem Predigtext wird das deutlich. Er fasst das Gesagte sozusagen noch einmal zusammen, indem er sagt, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und wenn wir jetzt fragen, in welcher Liebe genau sollen wir jetzt bleiben? In der Liebe, die Gott uns schenkt oder die Liebe, die wir für Gott empfinden oder die Liebe, die wir für unsere Mitmenschen empfinden, dann würde Johannes sagen, es geht nicht das eine ohne das andere. Du kannst nicht nur das eine denken, es gehört alles zusammen. Also wenn die Liebe Gottes dein Herz erreicht, dann erwacht die hingebende und die dankende Liebe, die wir für Gott empfinden. Und gleichzeitig entsteht daraus wiederum auch die Liebe zu unserem Nächsten. Das eine ist nicht losgelöst von dem anderen zu sehen. Es gehört untrennbar zusammen, diese Liebe. Und dabei wird auch deutlich, dass das Lieben nicht unsere Erfindung ist. Nicht die Kunst, die sich Menschen irgendwann überlegt haben. Wir können nur lieben, weil Gottes Liebe uns traf. So schreibt Johannes in Vers 19. Wir können ja nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können ja nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, Gott ist der Erste, der liebt. Er liebt diese Welt von der Schöpfung an. Und er liebt jeden einzelnen Menschen von der Geburt an, sogar noch vor der Geburt. Und er möchte jeden einzelnen Menschen zu seinem geliebten Kind machen. Seine Liebe steht am Anfang. Und dadurch können auch wir lieben. Und zwar Gott und auch unsere Mitmenschen. Durch die Liebe Gottes. Gott ist die Liebe. Das klingt so schön und so romantisch und so ist insgesamt so wohlklingend. Gott ist die Liebe. Doch was diese Liebe eigentlich wirklich bedeutet, das schreibt auch Johannes und zwar in einem echt prägnanten Vers in seinem Evangelium. In Johannes 3,16, da schreibt er, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das heißt doch, wo immer wir von der Liebe Gottes hören, müssen wir das mitdenken. Müssen wir die Geschichte Jesu vor Augen haben. Sein Leiden, sein Kreuz, sein Tod, sein Sterben, das gehört dazu. Wenn Gott die Liebe ist, dann von dieser Geschichte her, dass Gott sich selber hingegeben hat, dass Gott sich selber geopfert hat, aus Liebe zu uns. Das ist dann gleich nicht mehr ganz so romantisch, nicht mehr ganz so wohlklingend, wenn wir das mitdenken. Doch wenn Johannes von der Liebe Gottes spricht, dann meint er genau das, die Liebe, die bis in den Tod ging. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Darum geht es. Gott hat alles gegeben aus Liebe, um uns Menschen zu retten, um uns aus Sünde zu befreien, um aus uns geliebte Kinder, um seine geliebten Kinder zu machen. Und wenn wir diese Liebe annehmen und in dieser Liebe bleiben, dann, sagt Johannes, wird diese Liebe mit uns vollendet werden. Das heißt, wir werden keine Angst mehr haben. So beschreibt er das hier. Auch nicht am Tag des Gerichts, weil wir wissen, dass wir in der Liebe Gottes sind und in der Liebe Gottes bleiben, auch am letzten Tag dieser Welt. Was soll uns da noch passieren? Ich lese nochmal die Verse 17 und 18 vor. Darin ist Gottes Liebe bei uns ans Ziel gelangt. Am Tag des Gerichts werden wir voller Zuversicht sein. Denn wie Christus untrennbar eins ist mit dem Vater, so sind es auch wir, schon hier in dieser Welt. Die Liebe kennt keine Furcht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Denn Furcht rechnet mit Strafe. Bei dem, der sich fürchtet, ist die Liebe noch nicht an ihr Ziel gelangt. Und wenn wir das jetzt hören und der Zweifel hochkommt, ist Gottes Liebe bei mir wirklich schon ans Ziel gelangt? Also ist diese Liebe schon vollendet bei mir? Dann lesen wir schnell den nächsten Vers. Nächsten Vers, den ich gerade schon gelesen habe, in Vers 19. Wir können ja nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir können nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, die Liebe kommt nicht durch uns. Die müssen wir nicht aus uns heraus selbst irgendwie vollbringen. Sie kommt durch die Liebe Gottes, durch die Liebe Jesu, durch seine Sühne, durch seinen Geist, den er uns schenkt. Johannes denkt nicht an Leistungsfähigkeit, denkt nicht daran, dass wir uns das irgendwie erarbeiten müssen. Es geht darum, dass Gott zuerst geliebt hat und dass er uns damit die Möglichkeit schenkt, zu lieben. Wir sind von Gott geschaffen mit ganz, ganz viel Liebe. Er hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt und wir dürfen die Liebe Gottes an Leib und Seele erfahren und diese Liebe weitergeben. Er sagt, das ist eigentlich ganz automatisch passiert, wenn wir diese Liebe Gottes empfangen. Und dabei sind wir auf die Gnade und auch auf die Vergebung Gottes angewiesen. Und das an jedem einzelnen Tag. Und nun kommt Johannes noch einmal auf die Nächstenliebe und wird auch hier sehr deutlich im Vers 20. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Schließlich sieht er seine Geschwister vor sich. Wenn er sie dennoch nicht liebt, kann er Gott erst recht nicht lieben, denn Gott kann er ja nicht sehen. Johannes hat hier vermutlich ganz bestimmte Menschen vor Augen. Wenn er diese Verse schreibt. Es ist so, dass es damals gewisse Irrlehrer gab, Irrlehrer, die falsche Lehren verbreitet haben in den christlichen Gemeinden. Und das waren sogenannte Gnostiker, so wird das genannt. Und diese Gnostiker, die haben ganz viel irgendwie von ihrer hohen, ganz Gott hingegebenen Liebe geschwärmt. Ja, also wie sehr sie Gott lieben, dass sie fast sich in anderen Sphären befinden, so haben sie das ausgedrückt. Dabei haben sie aber keine Liebe und auch keine Achtung für ihre Mitmenschen gehabt. Also das fehlte ihnen total. Dadurch sorgten sie für Verwirrung und auch für Streit in den christlichen Gemeinden. Es ist so, dass Paulus in seinen Gemeinden auch immer wieder auf diese Irrlehren reagiert und deutlich macht, dass es eine Gefahr ist für den christlichen Glauben und auch für die christlichen Gemeinden, wenn so etwas verbreitet wird. Und darum macht Johannes das hier so deutlich. Gott zu lieben und seinen Nächsten nicht, das geht nicht, schreibt Johannes. Das funktioniert nicht. Es gehört zusammen, untrennbar bei ihm. Und nun schließt Johannes mit einem Gebot ab, Vers 21. Da schreibt er, das ist doch das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer ihn liebt, muss auch seinen Bruder und seine Schwester lieben. Nachdem Johannes diesen untrennbaren Zusammenhang von Nächstenliebe und von Gottes Liebe deutlich gemacht hat, beruft er sich jetzt auf ein Gebot von Jesus selbst. Wir haben es gerade in der Lesung gehört, das Doppelgebot der Liebe, was Jesus selbst sagt. Darauf beruft sich Johannes jetzt hier. Das heißt, vielleicht hat er gehört, naja, es ist ja nur ein Apostel, der das hier sagt. Ja? Er hat wahrscheinlich gar nicht recht. Und Johannes sagt hier, nein, das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Das ist etwas, was unser Herr Jesus Christus gesagt hat und ganz deutlich gesagt hat, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben. Und bei Jesus ist es etwas Gleichwertiges, etwas, was er nebeneinander stellt. Das eine ist dem anderen gleich. So klar war auch Jesus. Und so kann Johannes deutlich machen, es ist nicht meine persönliche Meinung, das war sie wahrscheinlich auch, aber darauf beruft er sich nicht, sondern er beruft sich auf die Worte von Jesus. Er sagt, so hat es Jesus, der Sohn Gottes, unser Herr, hat es so geboten. Ich hatte zu Beginn schon gesagt, dass diese Worte von Johannes heute noch genauso aktuell und so wichtig sind, wie es damals war, vor 2000 Jahren. Und zwei Punkte möchte ich dann noch besonders hervorheben. Als erstes finde ich, dass der Aufruf, seinen Nächsten zu lieben, gar nicht oft genug gesagt werden kann. Auch heute in unserer Zeit. Denn wir leben in einer Zeit, in der doch auch viel Lieblosigkeit herrscht, in der übereinander geurteilt wird, in der Individualität ganz groß geschrieben wird, dass jeder doch genau das tun soll, was ihm jetzt gerade besonders gut tut. Und eine Welt, in der es nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass man sich um seine Mitmenschen kümmert. Eine Welt, da habe ich jetzt noch mal drüber nachgedacht, eine Welt, in der das Wort Gutmensch zu einem Schimpfwort geworden ist. Irgendwie schon verrückt, oder? Der Ruf Jesu, dass wir einander lieben sollen, aufrichtig und herzlich, passt ganz häufig nicht so in unser Denken. Zumindest nicht in der ganzen Konsequenz, wie Jesus das meint. so schwer in unseren Alltag so wirklich mit einzubinden, es so zu leben. Denn wenn wir Jesus ernst nehmen, dann geht die Nächstenliebe ja noch weiter. Jesus sagt auch, liebt eure Feinde. Liebt eure Feinde, das heißt, ich soll meinen Feind lieben, ich soll für ihn beten, ich soll ihn segnen. Das ist eine große Herausforderung und denke auch für viele ein Ärgernis, solch ein Gebot. Liebe deinen Nächsten, liebe deine Feinde. Doch wie sehr würde sich diese Welt verändern, wenn wir mit diesem liebenden Blick durch die Welt gehen würden, durch unseren Alltag gehen würden, wenn wir unseren Mitmenschen in aufrichtiger Liebe begegnen würden und wenn wir das Beste für unseren Mitmenschen suchen würden und nicht das Beste für uns. Und wenn wir an dem Gedanken verzweifeln, wie das denn möglich ist, so zu lieben, ja, wie kann ich das denn schaffen, meinen Nächsten so zu lieben, wenn er mir vielleicht auch das Leben so schwer macht, ja, man vielleicht einen Nachbarn hat, der einem wirklich den Alltag schwer macht oder einen Vorgesetzten, der einen wirklich ungerecht behandelt und wahrscheinlich fallen euch zig Beispiele ein. Dann ist es tröstlich zu wissen, dass Gott es ist, der das macht. Dass Gott es ist, der uns diese Liebe schenkt, der uns überhaupt die Möglichkeit gibt, auch Menschen zu lieben, mit denen wir das schwer haben. Es ist nichts, was ich aus mir selbst heraus schaffen muss. Gott hat uns zuerst geliebt und darum können wir lieben. Und dabei geht es nicht um Leistung, sondern darum, mit Gottes Hilfe, mit dem Heiligen Geist in uns die geschenkte Liebe weiterzugeben. Im Vertrauen auf Jesus und auch in seiner Vergebung, die wir täglich notwendig haben, also wirklich nötig haben, weil es uns nicht so gelingt, wie Jesus das gerne von uns hätte. Nächstenliebe, ganz wichtig, auch in der heutigen Welt. Und zum anderen ist mir bewusst geworden, dass es heute doch einen echt besonderen Unterschied gibt zu damals, vor fast 2000 Jahren. Und Johannes fordert hier ganz, ganz deutlich zur Nächstenliebe auf. Die Gottesliebe, die setzt er voraus. Zumindest die Menschen, die er da anspricht, bei denen stand die Gottesliebe ganz oben, ganz hoch im Kurs. Das heißt, die Christen damals haben Gott geliebt. Doch die Liebe zum Nächsten, die wurde vernachlässigt. Und heute? Sich um seinen Nächsten zu kümmern, also für Bedürftige da zu sein, das gibt's in dieser Welt. Ja, auch häufig. Und nicht nur aus einer christlichen Haltung heraus, muss man sagen. Das kann auch aus anderen Weltanschauungen heraus passieren. Und auch da wird dazu aufgerufen, dass man sich um seinen Nächsten kümmern soll. Wir leben in einem Sozialsystem, das tatsächlich auf christlichen Werten beruht. Ja, ansonsten wäre das gar nicht so gekommen. Aber den meisten ist das ja gar nicht mehr bewusst. Die würden das ja gar nicht damit in Zusammenhang bringen, dass es etwas mit der Liebe Gottes, mit den Werten, die Jesus uns vermittelt hat, zu tun hat. Nächstenliebe kann auch aus anderen Motiven heraus passieren und muss gar nicht der Liebe Gottes folgen. Und so frage ich mich nicht nur, wie es heute mit der Nächstenliebe aussieht, sondern auch, was heute mit unserer Gottesliebe ist. Also wo sagen Menschen heute noch ganz offen und ehrlich aus vollem Herzen so, dass sie Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft? Und wo wird noch dazu aufgerufen? Ich glaube sogar, dass unsere Kirchen gar nicht mehr dazu aufrufen, zumindest habe ich das tatsächlich sehr, sehr lange nicht mehr gehört. Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben, ja, dieser Ruf, der wird immer wieder laut. Aber Gott zu lieben von ganzem Herzen? Gott zu lieben mit ganzer Seele, von ganzem Herzen und mit ganzer Kraft, das ist das jüdische Glaubensbekenntnis. Und das ist das, was auch Jesus zitiert, was diese Liebe Gottes, worauf es beruht, was sie ausmacht. Nach Johannes gehört die Gottesliebe und die Nächstenliebe zusammen. Untrennbar. Eins ist gar nicht ohne das andere zu denken. Also ist auch die Nächstenliebe nicht ohne die Gottesliebe zu denken. So rum müssen wir uns das auch überlegen. Unsere Liebe entspringt ja der Liebe Gottes. Also sie ist Ursprung und Grund allen Liebens. Ohne die Liebe Gottes könnten wir gar nicht lieben. Nur durch ihn können wir diese Liebe einmal zurück und einmal weitergeben. Gott verdient unsere Liebe. Unsere Liebe mit ganzem Herzen. Genauso wie unsere Mitmenschen auch, denen wir nämlich Gottes Liebe weitergeben können. Zum Schluss noch einmal zu dem Apostel der Liebe. Man vermutet, dass sich Johannes am Ende seines Lebens in Ephesus, in der Gemeinde in Ephesus, niedergelassen hat. Und da so sozusagen seinen Lebensabend verbracht hat. Wahrscheinlich war er dort unter den Christen und war da auch ganz und hat dann mit einer neuen Generation von Nachfolgern Jesu gelebt. Und da er ja der letzte noch lebende Jünger aus dem Zwölferkreis um Jesus war, waren natürlich die Predigten von Johannes etwas ganz Besonderes und von den Christen in Ephesus sehr, sehr gut besucht. Und Hieronymus ist es, der uns etwas aus einer frühen Erinnerung der Kirche überliefert. Demnach wurde Johannes nämlich von seinen Begleitern in die Gemeinde getragen, als er zu gebrechlich geworden war, um selbst zu gehen. Und die Menschen versammelten sich dort, wo Johannes war, und haben dann mit großer Ernsthaftigkeit auf das gehört, was der betagte Apostel über seine Erlebnisse mit Jesus zu erzählen hatte. Und als die Kraft von Johannes noch weiter nachließ und ihm selbst das Sprechen immer schwerer fiel, berichtet uns Hieronymus, er sagte gewöhnlich nichts mehr anderes als Kindlein liebt einander. Und wie berichtet wird, wurden es die Zuhörer mit der Zeit müde. Ja, sie wurden es leid, von dem alten Mann ständig das Gleiche zu hören. Und sie fragten ihn, Lehrer, warum sagst du andauernd das Gleiche? Warum sagst du das andauernd? Und laut Hieronymus antwortete der greise Apostel, weil es das Gebot des Herrn ist. Und wenn einzig und allein dies gehalten wird, dann genügt es. Amen.